Kochbuchcheck, der Podcast. Von und mit Gregor Wagner und Patrick Linke.
Interessant finde ich ja, dass ich bei dir, wenn ich ins Regal gucke, du hast ja so ein Regal, wo so ein paar ausgesonderte Bücher stehen, ne?
Ist das so?
Ja, das ist richtig. Ich sitze da, wo die ausgesonderten Bücher. Ja. Da ist doch so ein gelbes, das ist noch verpackt.
Nein, okay, ja.
Da dürfen wir nicht drüber sprechen.
Nein, dürfen nicht drüber sprechen.
Das haben wir mal besprochen.
Piep ich alles weg, Patrick.
Aber da ist ein Buch, das dürfen wir gar nicht mehr besprechen jetzt. Nein. Da dürfen wir nicht mehr drüber sprechen, Nein. weil alle kennen dieses Buch, aber keiner mag dieses Buch. Aber ja. Wir sprechen auch nicht Nein. mehr über dieses Buch. Aber was mir auffällt, hier sind ganz viele Bücher, erstaunlicherweise, die hier stehen, vegetarisch und vegan. Ne?
Ja.
Das ist, wird immer mehr, weißt du?
Ja,
weiß ich. Also nicht bei dir, was die Bücher angeht, aber das Thema wird immer
ja,
mehr.
Ja, in den ausgesonderten Büchern bei mir.
In den Medien auch, Schatz, in den Medien.
Ja, das
Hast
stimmt.
du mitbekommen? Es gibt ja jetzt auch ein zwei Sterne bekröntes Restaurant in Holland.
Ja, habe ich, gelesen. Das war, glaube ich, Spiegel Online.
Richtig. Oder so, ne? Emil van genau. der Stark oder das, sagt mir Emil ja. van der Stark oder sowas.
Das ist einzige der Koch. Zwei Sterne, vegane Zwei Sterne.
Der Welt.
Ja, der Welt. Es gibt noch vorher drei Sterne.
Drei Sterne, 11 Madison Park. Ja, genau. Was wir ja immer wieder hören, dass Köche, mit denen wir uns unterhalten, das als Referenzbuch genau. nennen, das weiße 11 Madison Park. Ganz viele, die sagen, ist das absolute Hammerkochbuch. Mhm. Das sind drei Sterne. Dann kommt gleich er in Nimwegen mit seinem Restaurant. Und wir haben tatsächlich einen Stern vegan auch in Deutschland.
Ja, zwei sogar, oder?
Nein, nur eins.
Okay.
In Frankfurt.
Mhm, genau.
Seven Swan heißt das, glaube ich. Und dann kommt Zürich mit einem veganen Stern.
Zürich was.
Und das war's dann.
Ja, genau. Vier Stück insgesamt.
Vier Stück insgesamt, aber es wird mehr. Mhm. Ja, auch die Küchenchefs in Deutschland müssen sich jetzt mal langsam Gedanken machen über, zumindest sollte man ja mal einen Gemüsegang in den ganzen Abfolgen haben, wenn man schon in so einem bestimmten Ding
ja,
ist. Findest du nicht auch?
Das finde ich auch. Manchmal finde ich es ein bisschen komisch, dass die Gemüse, also Gemüsemenüs, das gleiche kosten wie die Fleischmenüs.
Ja.
Da denke ich irgendwie, also ja, natürlich, es gibt eine Menge Kosten in so einem Restaurant, aber auch der Wareneinsatz hat doch auch ein bisschen was zu sagen. Ne?
Ja, aber ich glaube, du kannst das nicht so rüberreichen, ne? Oder rüberreißen. Also wenn du jetzt beispielsweise einen Gang hast, wo ein Hummer drin ist, dann kannst du ja auch nicht sagen, Moment, da müssen wir jetzt mal kurz eine Kalkulation machen, weil in dem Hummer ist ja auch, ein paar Karottenschnitze drin, die kosten ja nichts. Ne? Die Karottenschnitze.
Ja, aber schon. Aber ich finde schon, vegan kann auch ein bisschen
günstiger sein.
Günstiger vielleicht.
Ich weiß nicht. Wenn du jetzt,
vielleicht ist auch aufwendiger. Ich habe zu wenig Ahnung davon.
Wenn du jetzt diesen Artikel nimmst von Spiegel Online, wo er gesagt hat, guck mal, das ist jetzt ein komplett veganes Restaurant. Wir beide könnten jetzt eigentlich, ich sage jetzt eigentlich noch nicht, ja, könnten wir beide nicht Veganer werden, weil wir Butter lieben, ja, und Käse.
Ja, wenn man muss, kann man das machen.
Ja, warum? Also wir lieben ja Butter und wir lieben Käse.
Ja.
Und Fleisch, gut, da kann man noch sagen, ja Gott, müsste jetzt nicht. Also Pesketarier kann ich ganz gut. Ich muss nicht in so einen Burger beißen, das bringt mir nichts. Aber jetzt zum Preis. Wenn wir diesen Spiegelartikel nehmen, wo er sagt, guck mal, er schreibt ja, wir haben lange gezögert, weil wir keinen Ersatz für die satten Aromen und das Mundgefühl von Butter oder Sahne gefunden haben, erzählt er in dem Artikel. Sein Team experimentierte dann mit Hanfsaat, Nüssen und Sojabohnen und schließlich mit einer Creme aus Sonnenblumenkernen. Sie wurde dann mit einer Pilzkultur geimpft, mit Sonnenblumenkern, Lecithin, Kakaobutter oder fermentierten Knoblauch versetzt, auf 145 Grad erhitzt und homogenisiert. Salz durfte nicht fehlen und irgendwann war sie fertig, die vegane Butter.
Okay.
Ich würde es gerne mal probieren.
Ja, das stimmt, ich auch.
Ich würde es gerne mal probieren. Ja. Und diese Arbeitsleistung musst du natürlich auch honorieren. Also ich meine, die stehen da und experimentieren wahrscheinlich Tage, Wochen lang, keine Ahnung, immer wieder mal in der Pause. Das muss natürlich auch honoriert werden.
Wir sind doch hier in Westdeutschland.
Das ist richtig.
Das ist ja, Holland ist ja nur ein Katzenwurf entfernt.
Ich würde dich ja gerne einladen dazu.
Ja, auch.
Soll ich dir sagen, warum? Soll ich dir sagen, warum? Ja, weil du gerade eben von den Preisen gesprochen hast, weil so dicke haben wir es beide ja auch. Nicht? So. Fast. So. Und ich würde dich deswegen gerne einladen.
In der Mischkalkulation von uns beiden nicht. Das stimmt.
So. Das stimmt. Aber die Schnittmenge muss stimmen.
Ja. So.
Aber hör mal zu, back to topic,
das
darling.
Das ist das Problem bei Statistiken immer.
Ja, ne? Ja. Komm runter, alter Mann. Jetzt pass auf. Da kostet das Menü, jetzt halte ich fest, 190 Euro. Während du in einem, keine Ahnung, Schwarzwaldstube, Barreis, ich weiß nicht was alles, da fängt's, oder jetzt hier auch Sonora, Dreis und Wiese aller Bau, da kriegst du ja unter 400 Euro, fangen die ja gar nicht an zu denken. Ne?
Da möchte ich auch nicht hin.
Nein, es ist, ja.
Ja doch, obwohl Bau war ja schon mal.
Bau war in die Fresse, der ja. Rest weiß ich nicht. Das ist so ein Kaviarschnitz mit Lachs-Tatar, mit Rinder-Dingen und so. Ja, kann man alles machen. Aber wie gesagt, also da kostet das nur, in Anführungszeichen, 190 Euro.
Lass uns da gerne hin.
Ja, weil ich dich einlade. Ne?
Ja, natürlich. Ja,
genau. Ist aber, müssen wir raussuchen. Es ist stark gebucht.
Na,
ich habe schon geguckt, es ist jetzt so kurzfristig, ist da nichts zu machen.
Ja.
Aber ich finde so etwas wirklich spannend. Und gerade, wenn das so eine, weißt du, es gibt ja im Supermarkt auch diesen Haferklotz oder was.
Haferklotz?
Haferklotz, ja, ich nenne das so vegane Butter aus Haferding. Ja, so. Und guckst du die Zutatenliste, dann hast du dann wieder Palmfett drin und so, wo ich sage, ach, das möchte ich jetzt aber auch nicht essen. Das ist jetzt nicht so der Knaller. Gut, die brauchen natürlich irgendwas, um festzumachen. Ja. Aber er macht das offensichtlich da anders. Und deswegen würde mich das interessieren.
Ja, dann hin.
So ist es.
Erstmal ein Paket Butter dann kaufen.
Genau. Ja. Oder einfach mitnehmen.
Ja, genau. Ja,
so. Der soll das machen oder das Rezept. Sowas, das, weißt du, wenn so einer ein Kochbuch rausbringt und sagt, guck mal, so wird geile Butter gemacht, dann fände ich das schon. Ja. So.
Ja,
das ist gut. Ja.
Haben wir das. Ja. Aber vegan ist heute, glaube ich, gar nicht unser Thema, ne?
Nein. Also vegetarisch hätte ich da schon einiges. Also ich hätte, ich habe aus einem Buch viel, viel Vegetarisches gemacht, weil ich so, muss mich das nicht immer wieder erklären lassen müssen, tun haben sein. Aber aber wir sind heute nicht vegan.
Nein,
wir sind nicht vegetarisch. Nein. Wir sind erstmal Gregor und Patrick.
Ja, genau.
Und zusammen sind wir leidenschaftliche Hobbyköche.
Das stimmt.
Einer von uns ist ein passionierter Kochbuchsammler.
Ja.
Und der andere von uns ist definitiv auch der bessere Koch.
Ja, das
wir stellen
so
euch in jeder Folge zwei Kochbücher vor und unterhalten uns im Anschluss mit Menschen, die mit Kochbüchern zu tun haben, in welcher Rolle auch immer. Trommelwirbel, heute bei uns zu Gast.
Frau Monika Schlitzer.
So,
wer mag das sein?
Wer ist das denn?
Das ist die Chefin tatsächlich, die Verlegerin vom DK-Verlag.
Von unserem sehr geschätzten DK-Verlag,
ja,
mit dem
wir
sehr gut zusammenarbeiten.
Einer der größten deutschen Kochbuchverlage.
Ja.
Wo auch Otto Lengi und, wie heißt der eine, Jamie Oliver und
der so. Der heißt
sind.
Auch so, ja.
Ja. Wo die da alle sind.
So.
Na? Das ist ein tolles Gespräch, tolle Frau, das wird spannend.
Absolut. Und mal was anderes, das haben wir uns ja gesagt, nicht immer nur Köche und die ihre Kochbücher, sondern mal was ganz, ganz anderes. Und spannend war das.
Ja.
Und lustig.
Ja.
Und das Tolle ist, Grüße gehen raus, wir werden ja jetzt dann irgendwann mal bei Otto Lengi kochen.
Ja,
das ist ja erklärtes Ziel.
Das ist echt.
Also ich meine, das können wir ja, das ist ein Spoiler, wir haben uns darüber unterhalten.
Ich glaube, wir werden für Otto Lengi kochen.
So, genau. Wir bringen die Vorspeise mit und sagen mal, hier sind wir, Hallöchen. Nein, das ist, kann man ja ruhig sagen, ist schon ein Spoiler.
Ja,
wir haben uns ja unterhalten, wie solche Meetings da ablaufen und wir haben uns da jetzt einfach mal so eingeladen.
Ja.
Und freuen uns, wenn da eine E-Mail kommt, so, das ist jetzt dann, keine Ahnung, 17. Dezember, kurz vor Weihnachten, gibt es wieder ein kleines Meeting.
Ja, wir sind da.
Also, ich bitte dich, das ist doch ein Flug nach London, ist doch schnell gebucht.
Ja, so sieht's aus.
So, du hast uns etwas mitgebracht.
Ich habe auch.
Ich bin sehr gespannt.
Ja, wir haben jetzt hier Check 1.
So.
Ne?
Check 1.
Und das Buch ist nicht im DK-Verlag erschienen, sondern im Südwestverlag.
Mhm. Und führt uns zurück, welche Folge haben wir jetzt? Wir haben jetzt Folge 43, 42, ich weiß es nicht auswendig. Ist das wichtig?
Wir haben jetzt Folge 41. Wir haben jetzt Folge 42. Wir haben jetzt Folge 43. Wir haben jetzt Folge 44.
Verrückt. Bitte schneiden. So, das ist sehr, sehr schön. Das lassen wir genau so drin. So, meine Damen und Herren, wird nämlich geschnitten bei Podcasts. Wir verarschen euch, weil wir selber nicht mehr wissen, wo wir eigentlich sind. Das finde ich jetzt sehr spaßig. Ja, also, ich fang auch nochmal an. Wir sind doch jetzt in Folge 42, ne? Wir sind doch jetzt in Folge 43. 43. Wir sind rätselvoll. Wir wissen selber nicht mehr, wo wir sind. Ist doch auch egal.
Ja,
aber es führt uns an zurück zum Anfang, wo wir angefangen haben. Dein Buch.
Und zwar
der erste Interviewgast.
Die Folge 1.
So, guck mal, so lange hat es gedauert, bis der ein neues Buch gemacht hat.
Und zwar.
Jetzt.
Jan-Philipp Berner ist's. Mhm. Den hatten wir damals da mit seinem Buch Sylt. Mhm. Jetzt habe ich dabei Jan-Philipp Berner, kocht für Familie und Freunde.
Spannend.
Ja, das ist jetzt, warte ab.
Ja, ja, ich sage,
es ist spannend. Wieder, du verziehst wieder so dein Gesicht. Und
nein, ich finde das, wenn ein Sternekoch für Familie und Freunde zu Hause, so, dann hat er seine Küchenbrigade nicht.
So.
Dann müssen diese Rezepte einfacher sein.
So.
So.
Ja. Erschienen im Südwestverlag, sagte ich gerade schon, für 26 Euro bekommt man hier verteilt auf 176 Seiten 80 Rezepte.
Das ist eine Menge.
Mhm.
Ja, finde ich schon.
Mhm. Ja, ich dachte, du fragst jetzt, was dann jedes Rezept einzeln kostet. Ja. Da kommt nichts. Ja, das willst du doch immer wissen.
Als wenn ich das... Du hast diese Verrückte...
Wo du fragst, Patrick, es sind 33 Cent pro Rezept. Hm?
Du hast diese Kolumne aufgemacht. Jetzt muss ich dich immer daran erinnern, was für eine blöde Kolumne
du hast. Wo du fragst. Wo du fragst, frage. Ja, 33 Cent
pro Rezept. Das kann man ja mal ausgeben. So, herrlich. Ja,
so in Kürze, Jan-Philipp Berner, den haben wir da in Folge 1 ein bisschen ausführlicher vorgestellt.
Ja.
Der ist Chefkoch im Söllringhof auf Sylt, ausgezeichnet mit 2 Michelin-Sternen.
Mhm. Ist auch Pächter dort, ne?
Ja. Mhm. Ja, hast du das?
Ja, 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 okay. Kam gerade das Dach neu decken lassen.
Okay.
Reddach,
weißt du. Also dann, wir hatten, wie gesagt, Sylt, sein erstes Buch, was für Furore gesorgt hat.
Ja, ist ein Riesenklopper.
Hatten wir in Folge 1.
Mhm.
So, und jetzt halt hier das Buch Nummer 2. Ich zitiere mal aus dem Pressetext. Der Spitzenkoch vom Söllringhof macht sich mal locker. Hier kocht er nicht auf Sternenniveau, sondern ganz normal, was man eben gerne für die Familie oder Freunde zubereitet, für Feste, für ein Picknick oder mal die ganz schnelle Nummer, wenn man wenig Zeit zum Kochen hat. Trotzdem achtet Jan-Philipp Berner auch hier auf die Produktqualität und bringt all die Erfahrungen ein, die er in seiner Restaurantküche mit den Gästen gemacht hat. Ja, und so weiter und so fort. Es muss nicht immer Kaviar sein, steht über dem Text.
Mhm.
Da muss ich jetzt als allererstes sagen, Vorsicht, ne? Vorsicht. Kaviar kommt tatsächlich nicht vor, aber auch nur Rinderfilet, Steinbutt, Wachteln, Morcheln und so weiter und so fort.
Ja.
Ne? Mhm. Das Schöne ist ja, dass diese Köche, die können sich alle bedienen. Wenn die privat kochen, können die sie ja...
Ja, die nehmen ja die Reste mit.
Ja, aber auch so. Was ich nicht wusste, die Steuer, die geht schon mal davon aus, dass wenn du Inhaber eines Restaurants bist, dass du einen gewissen Prozentsatz dich dann bedienst, privat. Ne?
Das ist absolut richtig, aber das ist ja branchenübergreifend. Das ist beim Friseur auch, wenn das Finanzamt geht davon aus, dass du auch da Shampoos mit nach Hause nimmst.
Ja, ist das so?
Das ist so.
Ja.
Eigentlich frech, ne? Das ist, wenn du, nehmen wir mal an, du verkaufst jetzt, also bei Schokoladenladen, Kaffeeladen, wie auch immer, geht das Finanzamt auch von einer Summe X aus, du dich selber bedienst. So, hast du aber eine Zuckerallergie, interessiert das Finanzamt nicht. Oder kannst keinen Kaffee trinken, interessiert dich nicht. Du wirst einfach, da gibt es so eine,
Das ist schräg, ne? Ja, na gut.
Ja. Gut, aber das Finanzamt weiß natürlich auch, dass es in der Gastronomie beschissen wird, ne?
Ja. So. Ja, ja. Ja, also gut, aber finde ich komisch. Weil, ja, ist egal. Also dieser Pressetext auch auch auf dem Cover, da sind so 2 Gerichte drauf, komme ich später nochmal zu. Also Nudelsalat und ein Gemüseeintopf. Das macht so ein bisschen Eindruck, dass das Buch hier so eine schnelle, unkomplizierte Küche bietet. Das ist hier tatsächlich auch drin. So zum Beispiel gekochte Artischocken mit Limettenjoghurt oder so ein Zwiebelkuchen.
Na gut, da muss er aber auch erstmal Artischocken putzen, ne? Oder nimmt
der die ganze Artischocke,
so, okay.
Artischocke okay. wird gekocht und dann so einzeln hinter die Blätter abgezuzelt. Zuzeln.
Zuzeln, ne? Macht man auch mit der Weißwurst.
Ja, macht man mit der Weißwurst. Aber es sind halt auch da drin Philly Wellington mit Kartoffelkrapfen oder sowas. Das ist jetzt für einen Spitzenkoch nichts, was ihm Schweiß auf die Stirn treibt. Aber jetzt halt für uns Normalos auch keine schnelle Jeden-Tag-Küche.
Sag ich mal so.
Ja, nicht schwierig, aber so. Wollte ich nur mal vorneweg stellen. Bevor ich zu den Rezepten komme, mal kurz die Entstehungsgeschichte. Die ist nämlich auch ganz spannend. Im Lockdown 1 entschied sich Berner mit seinen Azubis, eine Takeaway-Küche im Söllringhof als Trainingsprogramm zu etablieren. Der wollte spannende und bezahlbare Gerichte für alle Sylter, die nicht selber kochen wollten oder konnten, die da auf der Insel noch waren. Und Berner und seine Sommeliere bzw. Restaurantleiterin Bärbel Ring betätigten sich da als Berater für ihren eigenen Nachwuchs. Die wollten halt auch, dass die Azubis weiter gefördert werden, was lernen und so kreativ arbeiten. Das Ganze nannte sich JP's Kantine und wurde natürlich ein Erfolg.
Natürlich.
Ja. Dann im Lockdown 2 arbeitete Berner zusammen mit seiner Co-Autorin Antonia Wien und dem Fotografen Ido Soll. Ich hoffe, ich Ido, YDO, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, ansonsten soll er mich anzeigen. Ido Soll an seinem Kochbuch Sylt. Abends gab es dann immer Essen aus der Kantine, in Anführungsstrichen, aus JP's Kantine. Und es entstand die Idee, direkt ein zweites Buch mitzuproduzieren. Mhm. Und da ist's.
Verrückt.
Ja, verrückt. Schönes Projekt eigentlich mit den Azubis. Jetzt kommen wir mal zum Content.
Dann weiß ich ja, wie das nächste heißt.
Wie denn?
Er hat jetzt da so einen Raum irgendwie für mittags, das heißt, glaube ich, irgendwie Philips Wohnzimmer oder sowas, ja nicht so, oder Dingszimmer.
Jan Philips Wohnzimmer?
Jan Philips Wohnzimmer oder sowas. Also ab und zu sehe ich so Posts.
Ach so.
Also abgesehen davon, dass sie ja ständig Personal suchen, alle Restaurants, aber dann gibt es immer so, dass aus der Kantine heißt es jetzt, sondern aus dem Wohnzimmer. Kann das sein? Ich müsste mal gucken.
Och, ich weiß es nicht.
So, aber das könnte ja dann das nächste Projekt sein. Das sind so Mittagsmenüs, weißt du? So Mittagsdinger.
Ja. So, also hier, los geht's. Erstmal unterteilt. Die Unterteilung ist, hatten wir in letzter Zeit öfter. Mhm. Frühstück, Mittagessen, Kaffee trinken, Grillen und Abendessen. Das sind die Kapitel. Los geht's mit dem Frühstück. Das ist nicht unbedingt mein Thema, wie aufmerksame Zuhörer wissen hier von unserem kleinen, aber feinen Podcast. Mhm. Aber hier gibt's drei Marmeladen zum Beispiel, also eine wirkliche Marmelade, Orangenmarmelade und zwei Konfitüren. Dann gibt's ein Rezept für Nuss-Nougat-Creme, ein Brioche-Rezept, ein Granola und viermal Fischiges. Wir sind ja auf Sylt. Mhm. So zum Beispiel ein Brot mit geräuchertem Lachs, pochiertem Ei, Nussbutter und Meerrettich. Das ist ja ganz, ganz nett. Das kann man auch mal abends essen. Das ist ja, muss ja nicht zum Frühstück.
Ja, oder sonntags kann man das ja mal machen zum Frühstück.
Ja, ja, das stimmt. So, dann kommt auch schon das Mittagessen. Da gibt es einen ganzen gegarter Blumenkohl mit Sauerrahm, Kartoffeln und Ei, Kürbisravioli, Risibisi mit Morcheln. Das sind wieder so, da sind wir. Ne? Morcheln sind wirklich teuer.
Absolut.
Das muss man wollen.
Das muss man können.
Ja, das muss man können.
Also frische sowieso, getrocknete, da auch. Schlackert man auch schon.
Ja, ja. Genau. Dann gibt es Steinbutt-Kotelett mit Sauce Bernays und Kartoffelrisotto. Mhm. Wachteln im Blätterteig mit Schwarzwurzeln und Wirsing. Ein Bio-Huhn mit Couscous und Minzjoghurt.
Das ist auch schwierig auszunehmen. Wer das noch nicht gemacht hat, eine Wachtel ausnehmen oder zuschneiden, das ist schon...
Aber die sind doch, wieso? Was ist das?
Ja, eine ganze Wachtel, wenn du die jetzt tranchierst, roh, das ist nicht ohne. Also da musst du schon
Die ist ja komplett, die Wachtel wird...
Ach so, die ist komplett. Ja, ich habe gedacht, der macht da Teile draus.
Nein. Okay. Bio-Huhn mit Couscous und Minzjoghurt, das habe ich zum Beispiel gemacht, das war super. Waren wir ein bisschen zu viel Datteln im Couscous, aber ansonsten war das ein sehr schönes, saftiges Couscous, tolles Couscous-Rezept. Sehr gut. Mhm. Tipp, wird gepostet. Mhm. Social Media und
da sind wir ja so steil.
Dem Rider. Rider.
Genau. Wie viel, ich komme gerade aus New York, weiß gar nicht, wie viel Jetlag.
Wie sagt sie in Germany?
German. Wie sagt man in Deutschland? Ist auch geil, ne? Das finde ich immer großartig. Wenn irgendwelche Deutschen, die, keine Ahnung, ein halbes Jahr in Amerika waren, wie sagt man in Deutschland?
Wie sagt ihr? So, da gibt es eine Ente, eine Gans, einen Gemüseeintopf mit Kohlwurst.
Das Kohlwurst? Ist,
ja, okay. So heißt sie in Norddeutschland.
Okay.
Ich. Heißt Kohlwurst. Weil die klassischerweise zu dem Kohl serviert wird dort.
Ah, okay.
Na, ausgerechnet das hat es aufs Cover geschafft zum Beispiel, ne, dieser Gemüsetopf. Mhm. Nicht die Wachtel und nicht der Steinbutt, aber gut. Kalbshaxe mit Sellerie im Salzmantel und Serviettenknödel gibt's. Und ein wirklich tolles Tafelspitzrezept, habe ich auch gemacht. Und aus dessen Brühe macht man am nächsten Tag eine Rahmensuppe. die ist auch hier drin. Das ist eine gute Idee. Weil,
nachhaltig?
Ja, nein, auch die Brühe vom Tafelspitz ist immer hervorragend.
Ja, ja.
Die wird ja gerne als Vorspeise einfach richtig, serviert ja. zum Trinken, aber da am nächsten Tag eine Rahmsuppe draus machen, ist eine tolle Idee. Ja. Ist gut.
Hast du auch gemacht?
Habe ich auch gemacht.
Toll.
Ja. Ne? Eine Kalbsachse gibt es, Filet Wellington, habe ich gerade schon gesagt, Lammschulter, Rehragout.
Filet Wellington hast du auch gemacht?
Nee. Das ist alles relativ fleischlastig, ne? Das Mittagessen. Wobei, okay. Das ist schon ganz schön krass alles für Mittagessen. Ne? Das muss ich mir auch noch sagen. Also Filet Wellington zum Mittagessen. Aber das ist ja auch wurscht. Es ist ja auch nur ein es ist ja auch nur ein Kapitel.
Aber wenn er das zum Mittag isst
ja.
und für so seine ist's. Familie immer macht so und die ist's. Freuen sich drüber, das ist doch toll.
Ja, dann kommen wir ganz...
Ist er eigentlich verheiratet? Also hat er Kinder? Weiß ich gar nicht.
Das weiß ich nicht.
Ist auch nicht Thema im Buch?
Nein.
Okay.
Ich überlege gerade. Ich habe ja ein bisschen was gelesen über ihn. Ja. Ich überlege. Ich komme nicht drauf. Weiß ich nicht. Nein. So, danach, nach dem Mittagessen, entspannen wir uns bei einer guten Tasse Kaffee.
Verrückt.
Das Kapitel Kaffee trinken.
Ja.
Da gibt es zum Beispiel eine Schoko-Buttercreme-Bärchentorte.
Hm.
In Bärchenform.
Oh, ja. Das ist ja zauberhaft. Mhm.
Es gibt drei Kekse, also...
Drei Kekse?
Ja, dreierlei Kekse. Friesenkeks heißt das, glaube ich.
Der Friesenkeks. Ja, ja, Friesenkeks. Der Friesenkeks.
Der Friesenkeks. Ein
ganz besonderer Keks.
Wie heißt es, so ein Mürbeteig-Ding. Vanillekipferl. Und so, also dreierlei Kekse gibt es. Apfelkrapfen, Käsekuchen und andere Backwaren. Dann kommt ein ganz spannendes Kapitel, obwohl das jetzt nicht unbedingt mein Thema ist, Grillen. Und zwar hat er hier ein bisschen anderen Ansatz. Es gibt nämlich nur Beilagen, Salate, Soßen, Dips und Gemüse.
Mhm. Und also was wird gegrillt?
Das ist egal. Er macht nur die Beilagen.
Ah,
das finde ich eigentlich ganz schlau,
ja.
weil die meisten hauen nur...
Fleischberge drauf.
Ja, oder sagen wir eine Wurst oder Schweinenacken oder so oder Steak. Nee, aber das ist ja oft irgendwie mariniert. Aber ich finde das mal ganz schlau, so ein Kapitel Grillen und es sind nur Soßen, Dips.
Und Beilagen. Das finde ich auch gut.
Es gibt eine Orangen-Senfsoße zum Beispiel. Es gibt einen sehr leckeren Nudelsalat.
Mhm.
Es gibt einen Kartoffelsalat. Ein Focaccia-Rezept, ne, um selber Brot zu machen. Auch sehr simpel. Das ist schön. Oder hier eine gefüllte Spitzpaprika mit Feta und Rosmarin vom Grill halt. Das kannst du auch Gemüse grillen. Ja. Zum Schluss noch das Abendessen. Hier wird es jetzt sehr fischlastig. Aber als erstes erstmal ein Rindertatar und dann gibt es eine Hummersuppe mit gebranntem Lauch.
Mhm.
Da wird tatsächlich ein ganzer Hummer benötigt, auch nicht so das günstigste Produkt, aber Spargel mit Lachs, Nussbutter, Orange und Chili. Es gibt hier einen Rotbarsch auf Gemüsebett, Kabeljau en Papillote, das ist hier im Papier.
Papier.
Mhm. Im Papier gegart. Wolfsbarsch in der Salzkruste, Jakobsmuschel, Ceviche und einen auch sehr großartigen Zwiebelkuchen. Ach so, und ein sehr reichhaltiges Raclette. Er hat ein Raclette-Rezept hinten drin. Unfassbar, aus 100 Komponenten.
Mhm.
Das ist alles eine ganz spannende Rezeptsammlung. Das ist auch durch die verschiedenen Kapitel vielerlei sehr unterschiedliches. Da ist jetzt nicht so ein ganz konsistentes Konzept. Ne? Also es ist kein Fischbuch, kein Backbuch, das ist so vielerlei. Ne?
Mhm.
Aber die Rezepte, die funktionieren, die sind alle sehr gut aufgebaut und geschrieben. Teilweise sind die halt simpel, wie schon gesagt, die Artischocke mit Dip oder so. Das ist auch der Zwiebelkuchen, ist gut zu machen. Das kann man schon, kriegt man hin. Teilweise aber dann doch auch recht aufwendig mit sehr edlen Zutaten. Da gehen die Rezepte auch gern mal über zwei Seiten.
Mhm. Beim Raclette?
Bei vielen anderen Rezepten auch. Das ist dann schon so zwei Seiten. Oder, ne? Also, das ist, was aber alle konzeptionell eint hier, das ist alles gourmet-kompatibel. Ne?
Mhm.
Also auch die einfachen Sachen sind absolut auf Geschmack geschrieben. Das ist schon, das kann man schon servieren. Der kompromisslose Geschmack ist hier immer im Vordergrund. Da kann man auch immer wieder blättern in dem Buch und wird auch fündig. Vor allem gerade, wenn man auch mal ein bisschen auf dicke Hose machen will.
Mhm.
aber halt eben zu Hause in der Privatküche. Und das ist halt kein Stern, man braucht keine Küchenbrigade oder so. Das ist schon auch alles zu machen. Aber für Anfänger halt nur bedingt zu empfehlen. Und für die schnelle Alltagsküche ist das eher nichts, obwohl einem das so, das Marketing so ein bisschen das vermitteln will. Hatte ich ja schon gesagt, auch auf dem Cover halt irgendwie und Pressetext. Das ist, sieht dann auf dem Cover so, Nudelsalat und eine Kohlwurst. Das sieht so aus wie sehr, sehr rudimentäres Kochen. Drin ist halt auch mal ein bisschen was anderes.
Ja.
Cover sieht übrigens nicht so gelungen aus, finde ich. Das finde ich ein bisschen merkwürdig. Ich glaube, wenn ich ein Cover gestalten würde, sähe das ähnlich aus.
Ja, vor allen Dingen, wenn man das erste Buch kennt, dieses sehr aufwendige Sylt, und dann kommt hier so ein Ding, da denkt man so.
Genau, das sieht so ein bisschen aus, wie ein bisschen unscheinbar, wie so eine Kochzeitschrift.
Ja,
so, so, das ist so ein Kachel, günstig, so drei Kacheln.
Papier ist irgendwie auch komisch. Nicht so der
Dabei ist, drinnen sind die Fotografien halt von Ido Sol, der auch schon Sylt geshootet hat. Die sind schön, ne? Die sind schön.
Ja, aber auch recht einfach, ne?
So. Ja, wie einfach?
Naja, das ist halt, da ist jetzt nicht groß irgendwie gedönst.
Nein, das sind aber schöne Fotos. Schöne Fotos.
Ja.
Also insgesamt von mir ein Tipp für eine Rezeptsammlung für vielerlei Gelegenheiten. Mhm. Wir vergeben ja Kochbots.
Das ist absolut, da bin ich jetzt sehr gespannt.
Von 0 bis 10.
Ja.
Ne? Und ich gebe diesem Buch 7 Kochbots.
Oh, das ist ja auch okay, ne?
Ja, voll. Nein, das sind auch schöne Rezepte bei.
Ja, sehr schön. Also hat es dich dann doch abgeholt.
Ein Stück weit hat es
mich
abgeholt.
Ja, ich gucke mir gerade hier ich habe mir gerade das Rezept hier Bio-Huhn Couscous Minzjoghurt. Okay, 300 Gramm Datteln finde ich aber
das ist ordentlich.
Echt heftig.
Ja, oder? Das ist ordentlich, weil die sind schon halt knallsüß und das wird dann. Das wird dann.
Und das sind, getrocknete Datteln, gut, das sind die kleineren, ne? Aber trotzdem. Das
300 Gramm sind 300 Gramm, ob die klein oder groß sind.
Hasenfurz. Ja. Es geht ja um diese weichen, großen Datteln, die sind noch süßer und diese getrockneten, die haben so eine glatte Oberfläche, die sind dann nicht mehr so knallsüß, aber ordentlich.
Ja, mir ist ihre schiere Menge ist mir.
Ob der schieren Menge wäre.
Ob der schieren Menge ist mir das zu süß. Mhm. Ein Drittel tut's auch, aber das kann jeder machen, wie er
lustig
mag.
Ist. Ja, aber ansonsten war das eine gute Geschichte.
Genau, auch das, wie gesagt, das Tafelspitzrezept, die Meerrettichsoße, war ein Knaller. Sehr lecker.
Sehr schön.
Ja.
Ja, Mensch.
Haben wir das.
Ja? Hast du gut gemacht, Junge.
Habe ich gut gemacht, oder?
Ja. Ich werde mir das ein oder andere Rezept aus dieser Familienküche rausholen.
Aus
Könntest du vielleicht, hier, Familienküche. So. Ja, für Familie und Freunde. Hast du dein Buch nicht gelesen?
Doch, steht doch drauf.
Ja. So, ich habe dir, jetzt kommen wir mal zu einem ganz anderen Thema.
Ja, machen wir jetzt Check 2, oder?
Jetzt machen wir Check 2.
Check 2.
Ich habe ein Buch dabei, das wir tatsächlich empfohlen bekommen haben.
Ja.
Von unserem Interviewpartner heute.
Monika Schlitzer.
So.
Von Frau Schlitzer.
Frau Schlitzer, wo ich dann gesagt habe, okay, dann gucken wir uns das doch mal an. Also wenn Sie das schon als Ihr Lieblingsbuch so, dann schaue ich mir das an. Das habe ich getan. So. Es ist ein Buch aktueller denn je. Es passt in die Zeit, aber es hat mit dieser Zeit, Gottlob, nichts zu tun. Wovon sprechen wir? Es ist der Krieg in der Ukraine. Und dieses Buch ist letztes Jahr, November 22, erschienen, stammt aber aus dem Jahr 2020 in England. Also kommt aus England und also alles vor dem Krieg entstanden. Aber das sollte man gleich am Anfang erwähnen. Die Autorin Olia Hercules, die Autorin ist sehr aktiv, ihrem Land zu helfen, und mit dem Kauf ihrer Bücher unterstützt sie die Ukraine. So, jetzt sind wir in der Ukraine. Erstmal zu den Facts. Das Ding heißt Landküche, ist im DK-Verlag erschienen, Untertitel Traditionelle Rezepte und Geschichten aus der Ukraine. Das sind 30 Euro für dieses dicke Buch, 350 Seiten und 100 Rezepte.
Ja, das ist ordentlich.
Also man lernt viel in diesem Buch. Ich habe auch viel gelernt, also auch so Kleinigkeiten. Also wusstest du übrigens, dass Ukraine oder Ukraina, wie das eigentlich so heißt, bedeutet Grenzland?
Wo du es sagst, habe ich das schon mal gehört, aber ich habe es schon wieder verdrängt. Weiß ich es wieder.
Ja, ich fand das ganz, ganz interessant, denn in der Tat war und ist die Ukraine ja im Laufe der Jahrhunderte, wenn man sich ein bisschen geschichtlich auskennt, eine Grenzregion gewesen zwischen den großen europäischen Mächten. Mhm. Teile der Ukraine, was auch kaum einer weiß, waren ja mal unter einerseits russischer, österreichischer, polnischer oder türkischer Herrschaft. Aber das nur mal so am Rande.
Ja.
Jetzt heißt das Buch bei uns Landküche. Mhm. In England heißt das Ding aber Summer Kitchens.
Okay.
Und eigentlich ist die ukrainische Sommerküche, wie man sie so hat, wenn man das Buch durcharbeitet, kommt das auch ganz klar raus mit den Texten. Ich weiß nicht, warum man das in Deutschland Landküche genannt hat und nicht Sommerküche. Keine Ahnung, vielleicht weil man mit Sommerküche assoziiert, dass das nur so Sommerrezepte und Gemüse und wie auch immer wäre. Vielleicht hat man es deswegen gemacht. Also, aber die ukrainische Sommerküche zieht sich hier durch diesem Buch wie ein roter Faden. Jetzt muss man wissen, in der Ukraine war es früher üblich, dass jeder im Haus hinten am Garten eine zweite Küche hatte. Also wie so eine Art zweites kleines Haus im Garten. Und das war diese
Außenküche.
Genau, eine Außenküche. Genau. Und da wurde den ganzen Sommer über gekocht. Deswegen eben Sommerküche. Mhm. Und sie schreibt auch selber, das sind die Rezepte dieser Sommerküche. Und im Winter hat man da eben gefeiert, wie auch immer. Zur Autorin vielleicht erstmal. Mhm. Stellen wir sie mal vor.
Ja.
Die Autorin ist Ukrainerin, also Autorin, Ukrainerin und Köchin, Olia Herkules, habe ich gerade gesagt, ist durch ihre Heimat gereist, hat dort die Menschen und Freunde besucht und eben in ihren Sommerküchen hat sie die Rezepte zusammengetragen für dieses Buch. Sie ist in der Ukraine geboren und aufgewachsen, lebte dann 5 Jahre auf Zypern, studierte in London Italienisch, Russisch und Englisch und machte dann aber ihr Hobby, also das Kochen zum Beruf, so erzählt man sich, so die Legende. Sie ließ sich in der Leeds School of Food and Wine ausbilden und schaffte es dann zu Chef de Partie. Das ist, wenn das keiner weiß in der Küche, sind immer Leiter verschiedener Stationen, entweder Fleisch, Fisch oder Gemüse, in Otto Lenkis Restaurant in Islington.
Ach, schau mal.
Wir waren doch. Ja, kürzlich in Islington.
Darf
man noch nichts drüber sagen, was da noch auf euch zukommt, liebe Hörer, aber es wird eine großartige Geschichte sein. Wir waren, es weiß keiner, wir machen da ein Riesengeheimnis draus, aber wir spoilen auch nicht.
Ja.
Und also auf jeden Fall, da war sie, hat dort gearbeitet und hat aber dann gesagt, so schreiben, Kochbücher schreiben, das ist mehr so was für sie. Landküche ist ihr zweites Kochbuch. Mamushka war das erste mit so einem blauen Ding.
Ach, das kennt man vielleicht.
Ja, genau, das war das erste Buch. Wir vergeben Kochbots.
Bist du jetzt schon am Ende?
Ich wollte nur mal gucken, ob du noch da bist. So, wir vergeben Kochbots. Jetzt pass auf, ich hau jetzt wirklich einen raus. Also, wenn es um die Gestaltung eines Buches geht, um die Fotos, die Haptik, die komplette Aufmachung, vor allem das Wording, die Geschichten und wie lebt so ein Buch, dann würde ich diesem Buch jetzt tatsächlich 10 Punkte geben und sagen so.
Was?
Ja, ja. Das ist schon.
Das darfst du nicht, Patrick, das weißt du. Ich habe dir das einmal durchgehen lassen.
Ja. Weil sie ist schon echt eine gute Geschichtenerzählerin und so. Und jedes Kapitel bringt uns die Menschen in der Ukraine näher. Also jetzt nicht nur, weil wir gerade ein Kriegsthema haben und weil ich deswegen sage, komm, jetzt müsst ihr alle dieses Buch. Nur nicht deswegen. Wenn da jetzt kein Krieg wäre, auch dann würde ich mir dieses Buch angucken. Also es geht in.
Dann reich ich mir das doch bitte rüber.
Es geht ihr in diesem Buch, und das spürt man, nicht nur um die, ich sag mal, keine Ahnung, ländlichen, bodenständigen Gerichte, die sind ja natürlich drin, sondern um einen besonderen Ort, der ihr sehr am Herzen liegt, natürlich auch ihr Ursprung ist und auch eine kulinarische Kultur. Zu jedem Rezept hat sie ein sehr persönliches Vorwort, finde ich großartig. Mhm. Wo kommt das Rezept her? Welche Geschichte oder Hintergrund hat es in der Ukraine? Oder was verbindet sie damit? Wie wurde das Rezept entwickelt? Spezielle Produkte werden vorgestellt. Zum Beispiel, man lernt halt wahnsinnig viel über die Menschen dort. Zum Beispiel Smetana, kannte ich nicht, eine Art saure Sahne, weil die Ukrainer eine besondere Vorliebe haben für gesäuerte Milchprodukte und so weiter. Solche Sachen lernt man dann. Und dann immer wieder wunderbar atmosphärische Fotos, nicht nur von den Gerichten, sondern auch von den Orten und den Menschen. Mhm. Es ist natürlich alles sehr rudimentär, ja. Was ich ein bisschen schade finde, es gibt auf der Internetseite, auch bei Amazon und bei vielen, gibt es so ein Video, was ich finde mit dem Buch nicht so viel zu tun hat. Also man sieht dann so ein Bild wie so eine ältere Dame auf dem Stock irgendwie da hinten in diese Sommerküche rein. Das ist sehr rudimentär und sehr, bedeutungsschwanger und sehr trist und die Musik tut ihr Übriges und ist alles sehr traurig und das wird diesem Buch einfach nicht gerecht. Weil es passiert, das ist einfach nur so ein komischer Trailer, wo es dann heißt, so jetzt hier neues Buch Landküche. Oh, das ist schon sehr bedeutungsschwanger. Das würde ich rausnehmen. Das tut dem Buch nicht gut. Also, ja, es ist einfach, vielleicht ist es auch der Zeit geschuldet, dass man sagt, man möchte irgendwie, keine Ahnung, Tränendrüse. Ich möchte da jetzt nicht irgendwelche Sachen heraufbeschwören, aber das ist mir zu viel. Das war mir echt ein bisschen zu viel. Und diese Empathie und diese großen Emotionen, die große Leidenschaft. Also, das ist so, ja, es ist. Aber wie gesagt, für die Gestaltung und das, was ich gerade erzählt habe, 10 Punkte. Aber es geht uns ja um die Rezepte.
Ja, und so. Jetzt?
Und da macht, nein, jetzt kommt nicht, ja, aber. Also, nein, aber wir kommen jetzt mal zu dem, was da drin ist. Also, es geht los mit Eingelegtes und Eingekochtes. Das kann man erwarten in so einer, ich sage jetzt mal, ukrainischen oder russischen Küche. Da sind schnelle Essiggurken, Sauerkraut, eingelegte Tomaten, sowas. Und dann geht es gleich weiter mit Frühstück und Häppchen. Das ist ein ganz kleines Kapitel. Da sind dann Sachen drin wie Pfannkuchen und so Zeugs.
Ist im Moment müssen immer in jedem Kochbuch Frühstück drin vorkommen. Ne? So ein Trend. Ich verstehe es gar nicht. Offensichtlich ist es ja gewollt.
Aber, ja, ich kenne keine Menschen, die sich tatsächlich, also ich kenne wirklich keinen in meinem Freundeskreis, der sagt, ich hole mir jetzt mal ein Kochbuch und dann gucken wir mal, was wir morgen zum Frühstück kochen. Ja, also das habe ich noch nicht gesehen.
Nein.
Weiß ich nicht. Aber wenn das ein Trend ist?
Ja, aber ich finde es ganz komisch.
Ich finde nur diese Sachen, die da besprochen werden oder auch diese Rezepte da, das ist jetzt auch nichts für abends. Also ich würde mir jetzt keine Pfannkuchen abends machen.
Ja, ich meine hier beim Jan-Philipp Berner waren ein paar Fischbämmen dabei. Ne? Mhm. Die kann man auch mal gerne abends essen. Ne?
Das ist aber richtig. Oder du bereitest das Zeug abends vor. Du hast ja da auch so eine, was hast du da, eine Streichcreme oder ein Nutella-artiges?
Ja,
oder
ja, genau.
Ja, dann machst du das abends für den nächsten Tag.
Ja, das aber, ist doch in Ordnung. Das ist doch, das kann man machen.
Aber wenn mir noch
schön verschenken.
Ja,
aber.
Aber ich finde, Marmelade selber machen, finde ich auch, wenn du einen Supermarkt hast, der dir irgendwie das Zeug noch gibt. Ja. Na ja, Moment. Wenn du einen Garten hast mit Zeug, okay, aber wenn du extra die Früchte kaufen musst, zu teurem Geld. Ja, aber nur mit Resten, wenn ich irgendwo im Handelshof bin und sage, die schmeißen das eh gleich weg und ich kriege die Kiste dann für 5 Euro, oder dann mache ich sowas. Habe ich oft schon gemacht. Ich habe jetzt gerade Aprikosenmarmelade gemacht. Sensationell.
Ja, wenn du einen Garten hast auch. Ne?
So. Wenn du einen Garten hast, macht das Sinn. Sonst macht, wenn du die Früchte zu einem normalen Preis kaufst, dann kannst du auch eine normale Marmelade kaufen. Da gibt es ja sehr gute Produkte auf dem Markt. Gibt's. Was soll das? Ja. So, also Frühstückchen, Häppchen. Viel mit Buchweizen wird da gearbeitet. Dann kommen Brühen und Suppen. Natürlich Borsch. Das ist diese rote Beetebrühe.
Wie heißt die?
Borsch. Borsch. Borsch.
Borsch.
Borsch.
Borsch. Borsch.
Weißt du was? Mach du doch dein. Wie hast du eben gesagt? Azubi, hast du gesagt. Habe ich auch nichts zu gesagt. Heißt das Azubi oder Azubi?
Azubi.
Azubi.
Mhm. Azubi.
Parmesan.
Ja, wie in der Gastro.
Brokkoli. Brokkoli.
Ja, wie in der
du
Gastro.
Hast ist doch egal.
Wir in der Gastro, wir richtigen guten Köche, wir betonen immer die erste.
Also, wenn so ein Sammler sagt, wir in der Gastro. Wenn so ein Jäger und Sammler, wir in der Gastro. Also, natürlich Borsch, die rote Beetebrühe. Wer es mag, bitteschön. Ich bin da kein Freund von, bin ich ehrlich.
Du liebst doch rote Beete.
Essen ja. Trinken nicht.
Ach so, okay.
Also ich mag auch nichts Eingefärbtes oder rote Beete, ja, ich dachte, Risotto. Die Farbe ist halt einfach nicht mein Ding.
Okay.
Ich mag die Farbe nicht, ich mag auch verschiedene Konsistenzen im Mund nicht. Die Farbe rote Beete gehört nicht. Also essen rote Beete, ja, aber nicht trinken.
Ja.
Weihnachtsborsch gibt's mit Teigtaschen, Lammsuppe mit Gemüse, Erbsenbohneneintopf, Kuttelsuppe. Das wäre wieder was für Lecker Dolase. Der macht ja solche Sachen. Ob der das wirklich isst, weiß ich nicht, aber der steht auf so Zeug. Dann kommen Brot, Nudeln und Klöße. Da gleich das großartige Sauerteigrezept. Das auf allen Kanälen, also überall, wenn über dieses Buch gesprochen wird, jeder sagt, oh Mensch, dieses Sauerteigrezept, ja, ist gut, weil zum ersten Mal wirklich eine sehr, sehr gute Beschreibung da ist, wie gehe ich mit so einem Sauerteig um, wie fütter ich ihn, wie nähre ich ihn, wie viel muss ich rausnehmen und so weiter. Also diesen Roggenstarter, das ist wirklich ein gutes Ding. Und dann kann ich mich hersetzen und sagen, so, jetzt mache ich das ukrainische Bauernbrot, Hochzeitsbrot, Piroggen und so weiter und so fort. Mhm. Dann kommt Gemüse. Gurken, Joghurt, Muskatsalat, den habe ich auch gemacht. Milde Peperoni mit Tomatensauce, habe ich auch gemacht. Sensationelles Rezept. Also das hat mich echt abgeholt. Zumal die milden Peperoni, nennt man in Spanien diese Padron.
Ja.
Diese grünen.
Diese Bratpaprika.
Bratpaprika, genau. Die nennen die hier milde Peperoni. Und die Tomatensauce ist mit wahnsinnig viel Essig angemacht. das ist eine sehr spitze Säure am Ende, aber richtig geil. Also richtig gut. Und sie beschreibt auch, wie man diese Patrons macht. Also da habe ich jetzt tatsächlich jetzt mal gelernt, wie man die richtig in der Pfanne macht.
Nachdem du die tausendmal in Spanien gegessen hast.
Genau. Oh, genau. Ich hätte jetzt auch mal einen Spanier fragen können, wie man es macht, weil die machen es ja auch richtig. Mhm. Aber ich nie gemacht. Ich habe es ja einfach in die Pfanne. Das ist natürlich falsch.
Okay,
Ja. Da würde ich sagen, entweder bei uns auf der Internetseite gucken, da steht das Rezept,
okay.
Ne? Oder das Buch kaufen.
Ja.
So, da machen wir mal gar nicht lang rum. Okay. Dann Krautwickel aus rote Beeteblättern habe ich gestern gemacht mit Buchweizen und Pilzen, ersatzweise Mangold, wenn man keine rote Beeteblätter bekommt. Und die bekommt man ja immer seltener, bis fast gar nicht, weil nur noch die Knollen da liegen. Ja. Ne? Das ist schwierig. Und mit rote Beeteblätter wird in dem Buch viel gemacht.
Okay, es gibt nur die kleinen im Salat. Ne?
Mhm.
Es gibt so Salatmischungen meistens, ja, wo die mit dabei sind. Ne?
Genau, also rote Beeteblätter schwierig zu bekommen. Mhm. Und ersatzweise Mangold, ja, muss man aber auch große Blätter bekommen, um hier diese Krautwickel zu machen. Mhm. Das Rezept ist ein bisschen, ja, schwierig, im Sinne von, lässt sich so einfach nicht machen. Sie schreibt, die Ukrainer legen die rote Beeteblätter in die Sonne und lassen sie welk werden, dann lassen sie sich besser rollen.
Ja.
Großartige Idee. Was mache ich denn, wenn hier nicht die Sonne scheint in Deutschland? Und na so.
Aber und kannst du vielleicht auch Wirsingblätter nehmen? Oder
bestimmt.
Ja.
Wenn du kochen kannst. Also alle Köche sind beschissen, die sich nicht zu helfen wissen.
Oh,
dieser
der Kalenderspruch.
Kalenderspruch geht jetzt mal. Nein, aber jetzt mal ernsthaft. Roll mal einfach so mit rohen Mangoldblätter irgendwelche Krautwickel. Da ist ein Riesenstrunk drin. Das kriegst du auch nicht mal so hin.
Hm? Kann man noch raustrennen.
Tipp, ja, kannst du raustrennen, aber dann hast du kein ganzes Blatt mehr, um einen Wickel zu machen. Also Trick 17, wie bei Krautwickel, Nudelholz rausholen, und Struktur
machen,
auf,
ja,
so und platt machen.
Ja.
Das musst du wissen, ja, um das, sonst kriegst du dieses Rezept tatsächlich nicht hin. Und ich habe mir dabei geholfen und habe den Nudelholz genommen und habe diese Blätter platt gemacht.
Was für Blätter hast du jetzt genommen?
Mangold,
weil
ich ja keine Dings so. Das ist eine wahnsinnig aufreibende Geschichte. Also das ist, weil die Masse ist nicht richtig fest und so. Gut, ich hätte jetzt noch keine Ahnung, Panko oder weiß der Kuh was reinmachen, aber es schwierig. Lecker, also wirkt, wenn man es dann gemacht hat, ich habe es gemacht und man sieht, dieses Bild ist nicht, also es ist kein schönes Bild, aber sie sind lecker. Man muss sich halt ein bisschen behelfen und das Rezept ist ein bisschen uneindeutig da, aber es ist lecker.
So. Gut.
Schwierig. So, dann kommt Fleisch und Fisch. Das ist so ein Schmorhähnchen mit Crème fraîche und Kräutern. Das ist sehr, sehr köstlich. Sieht auch super aus. Es ist dann nachher wie so ein Pult. Pork-Ding, aber richtig gut.
Mhm.
Dann wieder Krautwickel mit Schweinefleisch und Gerste. Hier macht sie es richtig, also sind die Dinger eingelegt oder blanchiert. Kesselgulasch, Blutwurst, Stein.
Selber machen Blutwurst?
Nein.
Okay.
Steinbutt aus der Pfanne. Also das Fleisch und Fisch ist übrigens auch ein kurzes Thema. Also so viel Fleisch und Fisch ist das gar nicht. Und dann kommt Kuchen, Nachtisch, Pastetchen, Käsekuchen mit Apfel, Mohnkuchen ohne Mehl. Der ist sehr, sehr lecker. Etwas Gebäck.
Gut.
So, das ist so grob das Buch.
Mhm.
Es ist mehr ein Lesebuch und sich rein futzeln am Nachmittag. Es regnet, es ist eine komische Stimmung. Ich bin vielleicht auch traurig. Oder wie auch immer, dann nehme ich nehme
melancholisch.
Buch, melancholisch. Melancholie, so wichtig.
Ja.
Du nimmst dieses Buch und entdeckst die Ukraine für dich. So. Wenn man sich eben für die Ukraine, vor allem die dortige Kulinarik, interessiert oder darauf einlassen möchte, fremde Essenskultur kennenlernen möchte, dann ist dieses Buch toll. Dann führt daran.
Aber es sind ja 100 Rezepte, ist ja schon eine Menge Zeug auch drin. Ne?
Findest du? Bei 350 Seiten?
Ja, ich finde aber 100 Rezepte für ein
Das ist
schon mal
ordentlich. Das ist ordentlich.
Ja, ja.
Es ist aber viel Bild, viel Gestaltung, viel Empathie, viel Persönliches und so. Von daher ist das ein Wunder, ich sag ja, für die Gestaltung. 10. Also das ist wirklich ein wunderschönes Buch aus dieser Gegend und was da alles passiert und so weiter und so fort. Es ist eine Nische, muss man ganz klar sagen. Das ist nicht für alle was und so. Und es ist auch nicht jedes Rezept so, wo es sagt, oh, das muss ich jetzt unbedingt machen, für mich jetzt. Aber es ist wunderschön gestaltet. Ob der Tatsache, dass es schön gestaltet ist, wir aber sehr gerne kochen und ich daraus jetzt nicht so viel gemacht habe, weil ich gesagt habe, naja, das ist jetzt, haut mich jetzt nicht so, gebe ich, wie du, deinem Buch auch 7 von 10.
Okay, gut.
Ja.
Gut.
Aber wie gesagt, das ist auch was tatsächlich, wir haben es ja mal so Coffee Table Book, ne? Sowas. Das kann man auch hinlegen, das ist schön. Kann man mal drin blättern, das ist eine schöne Geschichte.
Gut.
Ja.
Und der Tipp kam ja von Frau Monika Schlitzer, ihres Zeichen, die Verlegerin vom DK Verlag. Und wir haben uns mit ihr unterhalten.
So.
Und da gehen wir doch jetzt mal rein, oder?
So ist's.
Das Interview.
Also dann, Monika Schlitzer, Studium der Romanistik, Anglistik, Germanistik und Kunstgeschichte, kam 2000 nach vielen Stationen in anderen Verlagen als Programmleiterin ins Gründungsteam des deutschen Ablegers des Dorling Kindersley Verlags. Und seit 2017 ist sie dort Geschäftsführerin. In dieser Zeit ist es ihr gelungen, den DK-Verlag zu einem der führenden Ratgeberverlage in Deutschland aufzubauen. Dies sei auch ein Verdienst ihres außerordentlichen Gespürs für neue Autoren wie Ali Güngermüsch, Frank Rosin oder Alexander Herrmann, aber auch ihres Geschicks in der Akquise international bekannter Namen wie Jamie Oliver und Jotam Ottolenghi, den sie auf den deutschen Markt holte. Willkommen, Monika Schlitzer, nochmal in unserem Podcast. Wir freuen uns sehr.
So ist's.
Vielen Dank. Wer hat denn diese netten Dinge über mich gesagt? Das ist ja außerordentlich schön. Ja.
Aber ist doch alles wahr, oder?
Ja, das müssen andere beurteilen. Ich kann jedenfalls sagen, dass ich mit großer Leidenschaft immer noch dabei bin, auch nach diesen 10 Jahren. Und es natürlich mich sehr glücklich macht, dass der Erfolg sich einstellt. Also es ist ja nicht unbedingt immer der Fall.
Ja, und es ist ja noch gar nicht so lange her, dass der auf den deutschen Markt kam, der Verlag.
Genau, also im Jahr 2000. Der hat jetzt 23,5 Jahre. Ich weiß es immer ganz genau auf den Tag, weil ich am 1. Januar 2000 gestartet bin. Da muss man nicht gut im Kopf.
Okay, ja, das stimmt. Meine erste Frage direkt zu Ihrem wahrscheinlich Superstar Jotam Ottolenghi. Der hatte ja nun entgegen zu damals Jamie Oliver keine TV-Präsenz, also keine Vorschusslorbe in hier Deutschland. Wie kam es zu diesem gigantischen Erfolg? War das Zufall oder war das ein Plan?
Ja, es braucht natürlich zu so einem gigantischen Erfolg immer sehr viel Glück und günstige Umstände, die zusammenkommen. Ich muss dazu aber sagen, der Jamie war, als ich ihn in den Verlag geholt habe, auch nicht im Fernsehen in Deutschland.
Okay, gut.
Und er war hier gänzlich unbekannt. Also Ich bin in der Zeit jeden Monat eine knappe Woche in London gewesen und da kam man nicht an ihm vorbei. Also in den Jahren 2000, 2001 war er einfach, also wie eine Rakete, ja, ein Bestseller-Autor geworden und Fernsehstar. Und er war einfach nicht zu übersehen. Und weil ich da so oft war, habe ich mir die Bücher dann irgendwann mal genauer angeschaut, also zusammen mit meinem Kollegen. Und wir fanden ihn umwerfend und haben ihn dann zu uns in den Verlag geholt und haben uns darin bemüht, ihn auch ins Fernsehen zu bringen, was gar nicht so leicht war. Und mit Jotam, das war im Grunde auch, ich habe in London aufgeschnappt, dass die Foodies ihn geliebt haben. Und war dann in seinem Deli in Notting Hill und mich haben diese Aromen einfach begeistert. Und dann habe ich mir von seinem englischen Originalverlag das Buch bestellt, sein erstes, also das Kochbuch. Und habe das hier im Verlag Kollegen gezeigt und alle sagten, also die Rezepte sind wahnsinnig toll und sowas habe ich ja noch nie gesehen. Aber das Buch ist nicht schön. Und das war einfach nicht unser Geschmack, wie das Layout gemacht war. Die Texte hingen so ganz oben und die Bilder waren nicht wirklich das, was wir uns gewünscht hätten. Und ich habe dann mit dem Originalverlag mehrfach geredet und gefragt, dürften wir denn das Layout ändern? Ja, macht mal einen Vorschlag. Und während dieses Prozesses kam das vegetarische Kochbuch. Und dann habe ich gesagt, okay, das ist das beste Startthema, das man sich für ihn wünschen kann. Ich war eh auf der Suche nach einem guten vegetarischen Kochbuch. Also das war so 2008, 2009, da gab es noch nicht viel. Also
das stimmt, ja.
Das, und naja, und er hat damit einfach dann das Problem gelöst sozusagen. Und das Buch wurde dann aus dem Stand in Erfolg, weil das Thema und sein Kochstil eben zusammen so attraktiv waren. Für, mhm. ja.
Hat Jotam selber die Hintergründe mitbekommen, dass das Layout geändert wird und dass Sie vorhaben, in Deutschland ihn zum Star zu machen?
Also ich hatte nicht vor, ihn zum Star zu machen. Ich war einfach begeistert von dieser Küche. Ich bin selber viel in arabischen Ländern gereist, war auch im Libanon, weil mich diese Aromen schon sehr lange begeistert haben. Die erste Auflage waren auch nur 8.000. Also ich hatte keine Ahnung, also auf welche Goldmine ich da gestoßen bin. Das war wirklich mein Geschmack, meine Begeisterung. Ich hatte davor übrigens auch die Morro-Kochbücher schon verlegt, also eins davon. Dafür war ich schon mal angefixt und offen für diese Art, Rezepte zu schreiben. Er hat tatsächlich eine ganz starke Meinung, was die Gestaltung der Bücher angeht. Also auch die Cover. Ich habe viele, viele Diskussionen mit ihm gehabt. Er hätte sich darauf eingelassen, dass wir das Layout geändert haben. Ich habe ja dann für das vegetarische Kochbuch auch eine andere Farbe gewählt, nämlich Aubergine. Mhm. Das Original ist weiß. Und ich dachte damals, das geht mir unter in einer deutschen Buchhandlung. Das war zu der Zeit einfach eine Farbe, die hätte nicht genug Aufmerksamkeit geweckt. Und habe lange mit ihm dann debattiert, bis er mir gestattet hat, das Buch Aubergine zu machen. Ist ja auch, die Aubergine ist ja auch so ein wichtiges Gemüse für ihn. Und es ist immer diese Mischung, glaube ich, aus richtiger Optik, Haptik und dem Inhalt. Denn sie müssen ja die Menschen erstmal anziehen in dieser Flut von Neuerscheinungen, die es gibt.
Nehmen Sie uns mal mit bei diesen Debatten, die Sie da führen mit Jotam. Wie muss ich mir das vorstellen? Sind Sie zum Essen eingeladen und Sie sitzen da am großen Tisch und oder sind Sie, ist das ein Geschäftstermin im Hotel oder wie muss ich mir das vorstellen?
Also vieles läuft ganz klassisch über E-Mail.
Ah, okay.
Also ich kenne ihn, ich treffe ihn mindestens einmal im Jahr und da reden wir auch über Dinge, die ihn interessieren, also neue Trends. Er ist auch sehr neugierig zu hören, wie in Deutschland die Trends sind. Aber diese Verhandlungen, die laufen tatsächlich überwiegend per E-Mail. Mhm. Also ich schreibe einfach, warum ich das so finde und günstiger finde und erfolgversprechender finde und er setzt dann seine Argumente dagegen und dann schreiben wir wieder. Also er ist ein großer Schreiber, kann man sich auch vorstellen. Ich habe auch schon mit ihm gegessen und oft bei ihm gegessen. Das macht natürlich immer sehr viel Spaß, also mit ihm dann beim Essen über Essen zu reden. Aber ja, diese Diskussionen, die laufen tatsächlich eher auf dem geschäftlichen Weg.
Und so entdecken Sie auch Ihre Autoren, indem Sie reisen und die Augen, Ohren und auch den Mund offen halten? Und,
ja, gucken, reden, essen.
Okay.
Ja.
Toller Job. Ich bin neidisch.
Das sind die Highlights. Das ist natürlich nicht das Daily, aber ich genieße es tatsächlich immer sehr. Also gestern war ich mit Heiko Antoniewicz zusammen. Mhm. Also da reden wir auch über ein neues Buch. Und das sind wirklich die Sternstunden des Berufs.
Hat es denn auch mal nicht geschmeckt?
Bei Jotam?
Nee, ich meine generell, wenn Sie so viel rumkommen, essen, entdecken, machen, tun, hat es denn auch mal nicht geschmeckt, wo Sie sagen, oh nee, das brauchen wir jetzt nicht noch in unserem Verlag?
Wüsste ich nicht.
Okay.
Wüsste ich eigentlich nicht.
Okay.
Ja. Es ist mir schon mal passiert, dass mir mein eigenes Essen nicht geschmeckt hat.
Also. Oh ja, das kommt vor.
Jetzt machen Sie ja in Ihrem Verlag nicht nur die Bücher dieser deutschen oder der beiden englischen Superstars und anderen, sondern auch zum Beispiel habe ich hier eins liegen, mit Teigtaschen um die Welt heißt das.
Ja.
Das sind ja jetzt Bücher, ich nehme an, das ist jetzt mal relativ edgy, sage ich jetzt mal, vom Thema. Wie kommt es, dass Sie das auch machen? Das wird ja wahrscheinlich nicht wochenlang die Bestsellerlisten anführen. Wie kommt es zu solchen Entscheidungen?
Ja, also man kann ja nicht nur Bestseller machen. Das würde man gerne, klar. Ja, also wir haben eben diese Bandbreite, also von Autorenkochbüchern, von Länderküche und von Themenkochbüchern. Und bei den Teigtaschen hat uns gefallen, dass das Thema so international ist. Mhm. Also ich meine, man kennt die Ravioli und man kennt die Maultasche und man kennt jetzt auch Dim Sum und alles mögliche. Aber ein Buch, das die Teigtaschen der ganzen Welt, was ja im Grunde so eine Resteverwertung wie oft auch war, mal zusammenfasst und zusammenbringt. Das fand ich einfach spannend. Okay. Also und meine Kollegin im Lektorat auch.
Ja, ist das dann nicht ein relativ hohes unternehmerisches Risiko oder haben Sie da mittlerweile das Gespür, dass Sie da schnell in die Gewinnzone kommen, auch mit solchen Themen?
Also wir haben unterschiedliche Erwartungen an unterschiedliche Bücher. Also die Auflagenerwartung an dieses Buch ist natürlich nicht so hoch wie bei manchen anderen. Und bei Büchern, die wir selber entwickeln mit Autoren, hängt die Latte höher. Ja. Da haben wir aber auch andere Möglichkeiten der Vermarktung. Also mit den Autoren zusammen Öffentlichkeit zu schaffen und aufmerksam zu machen. Und ja, also bei einem Teigtaschenbuch hoffen wir einfach, dass wir es schön genug gemacht haben, dass die Buchhändler auch die Aktivität sehen und dass sie es freundlich besprechen und viele Pötte vergeben und wir dadurch die Zielgruppe erreichen. Also wir wollen ja auch unterschiedliche Preise anbieten. Es gibt teure Kochbücher, so wie das Bistro, das ist so die obere Preiskategorie, aber wir wissen ja auch, es gibt viele Kochanfänger, Studenten, also junge Menschen, die gerade bei dem Teigtaschenthema vielleicht interessiert sind. Ja, okay. Und da muss einfach das Gesamtpaket stimmen. Also der Auftritt, das Cover, der Preis. Und wir überlegen uns immer sehr genau, wer ist denn die Zielgruppe? Wer soll es mögen? Wie viel geben die aus und wie muss dann der Stil sein und wie muss auch sagen, die Komplexität der Rezepte sein?
Ist wahrscheinlich zurzeit sehr herausfordernd bei den Produktions- und Rohstoffkosten, nehme ich an.
Ja, ist es. Also das ist was.
Sie können ja nicht dementsprechend mit den Preisen wahrscheinlich hochgehen, sondern müssen da schon auf ein gewisses gelerntem Level bleiben, nehme ich an.
Ja, das ist auf alle Fälle so. Wir sind zwar alle ein bisschen hochgegangen, aber auch, muss ich selbstkritisch sagen, weil unsere Branche den allgemeinen Preisanstieg völlig verschämt verpasst hat. Mhm. Also Bücher sind im Vergleich zu anderen Lebenshaltungskosten im Preis kaum gestiegen, also in den letzten 20, 30 Jahren.
Das Gefühl habe ich auch,
ja. Ja, und wir haben da einen gewissen Nachholbedarf und jetzt auch einen großen Druck nachzuholen, denn die Margen sind inzwischen so klein. Also wir wollen ja auch, dass die Autoren, die Grafiker, die Fotografen, die Übersetzer, also die Teigtaschen ist ja eine Übersetzung aus dem Englischen, also dass jeder davon auskömmlich leben kann und den Job auch gerne weitermachen will und weitermachen kann. Also das ist schon so eine Balance, die man finden muss. Aber wenn dieses Teigtaschenthema zu teuer wäre, dann würde die Zielgruppe, die wir uns dafür vorstellen, es sich einfach nicht mehr leisten können. Ja. Es sind auch Papierkosten, Druckkosten, Transportkosten, alles ist hochgegangen. Und das ist für uns Verlage tatsächlich manchmal extrem schwierig. Und wir wählen sehr viel sorgfältiger aus, was wir ins Programm nehmen und was auch nicht, weil die Auflage zu gering wäre und es sich nicht mehr rechnet.
Das heißt, wenn wir auf die Auflage nochmal kommen und mit den Autoren, das heißt, prominente Köche müssen liefern, was die Auflage angeht, ne?
Ja, denn die haben auch nicht so kleine Erwartungen, was das Honorar angeht.
Ah, guck.
Okay.
Ja, klar. Also das ist nicht, weil ich den Jamie seit über 20 Jahren kenne, sagte, ach ja, also da überweist mal das Geld, wenn er die Bücher verkauft. Also so läuft es nicht.
Jamie ist da also der Schlimmste. Ist Jamie der Teuerste?
Nein.
Ach nein. Gut, es gibt noch teurere. Sehr schön.
Nee, aber schlimm sind die ja alle nicht.
Ja.
Aber die haben einen Marktwert und den kennen die auch ganz genau. Ja, ist ja,
ja, ja, klar. Ja.
Und Sie wissen ja auch, was Sie an denen haben und was Sie schon ja. auch verkaufen können.
Ja, und er weiß auch sehr genau, was er an uns hat. Also das ist jetzt wirklich so eine alte Verlegerin, Autorenbeziehung. Wir haben auch einen direkten Draht und reden auch offen, wenn es mal was offen zu sprechen gibt. Und ich hoffe ja sehr, dass er dieses Jahr wieder nach Deutschland kommt für sein neues Buch. Und es ist immer die Gelegenheit, dann auch mal so einen größeren Bogen zu schlagen. Ich bin dann auch immer die 3 Tage, die er mir ist, dicht an ihm dran. Und da hat man viel Gelegenheit, ja, auch über künftige Ideen zu sprechen.
Es fällt gerade auf, dass es gibt so eine ganz neue Generation an Kochbuchautoren. Jetzt haben Sie, glaube ich, Ann Dong, Jeremy Peng, Daniel Brown, Max Lamanna, Nick DiGiovanni. Das sind alles Social Media oder YouTube Stars. Ist das so ein Zeitenwechsel? Ist jetzt die Zeit der Food Influencer und Social Media Stars gekommen? Haben die klassischen Köche ausgedient?
Nein, das ist ja, wir hören ja auch immer alle immer noch Radio. Ja, also das hat alles Platz nebeneinander. Es ist das weiß ja niemand besser als Sie. Also die Zahl derer, die sich wirklich leidenschaftlich und sehr gründlich für Essen und Kochen interessieren, die ist ja unglaublich gewachsen. Und die Interessen sind vielfältig. Und eben die Followerzahlen dieser Leute, die Sie genannt haben, die sind wirklich gigantisch. Und die Hoffnung ist schon, dass die mit der Begeisterung, die sie über die Social Media wecken, auch die Leute mit einem Buch begeistern können. Wir arbeiten mit denen natürlich im Marketing und in der Aufmerksamkeitsgewinnung sehr eng zusammen. Das würde gar keinen Sinn machen, so einen Autor zu verlegen, wenn man nicht gleichzeitig einen Plan hätte, wie man die Aufmerksamkeit, die selber kriegen, auch aufs Buch übertragen kann.
Kaufen denn die Follower von denen, von zum Beispiel jetzt von relativ aktuell Max Lamanna, kaufen die Follower von dem Bücher?
Ja. Klassisch? Ja, tun sie.
Okay.
Ja, es übersetzt sich nicht eins zu eins. Man kann nicht sagen, wenn jemand wie der Max, der 1 Million Follower hat und davon auch sehr viele im deutschsprachigen Raum, dann kann man nicht sagen, 3% davon kaufen auch unter Garantie das Buch. Also so funktioniert das nicht.
Und Sie müssen ihn ja bestimmt auch interessant machen für Käuferschichten, die nicht so Social Media affin sind.
Genau, ja.
Wie machen die das? Wie machen Sie das?
Wir versuchen ihn schon auch in die klassischen Medien zu bringen, also Interviews mit Journalisten, mit Podcasts. Wir haben natürlich die üblichen Marketingmaßnahmen auch im Buchhandel, also auch für dieses Buch. Und es ist schon so, also dadurch, dass wir so jetzt so einen relativ guten Ruf haben als Kochbuch mit einem guten Händchen, mit einem guten Trendgespür, werden die neuen Autoren, die wir bringen, auch vom Buchhandel relativ mit offenen Armen aufgenommen und gut präsentiert. Und wir mieten dann auch sowohl digitales Material für die Buchhandlung, die das dann einsetzen können. Das sind Banner, das sind Blättertrailer. Für manche machen wir auch Plakate. Also für Jamie und Otto Lengi gibt es dann auch ein Plakat. Aber für die Influencer muss man noch mal sehr genau gucken. Es gibt ja dieses berühmte Wort Touchpoints. Also und alle auch in der Suche immer zu, die richtigen Touchpoints anzusprechen und zu finden. Denn man kann nicht für alle alles machen. Also wir müssen unser Marketinggeld schon sehr gezielt verteilen auf die Bücher, die wir machen. Und deswegen für die Influencer ist natürlich das Klarste, das Logischste, der Kanal, den die schon haben. Also ob das Instagram, YouTube oder was immer es sonst ist.
Wie ist das denn?
Übrigens, ist wirklich eine ganz tolle Neuentdeckung. Also da habe ich auch große Hoffnung, weil der, also erstens hat er so ein Charisma, mich hat er sehr an den jungen Jamie erinnert. Und eine tolle Begeisterung und die Küche, die er macht, das ist vegan und nachhaltig, also alles verwerten. Und die Rezepte sind sehr vollmundig. Also was man nicht von allen veganen Rezepten sagen kann, die machen so richtig satt und zufrieden. Der hat volle Rezeptideen.
Sehr gut. Das kommt auch noch bei uns. Ne? Schön. Das werden wir auch noch in die dazwischen nehmen.
Ja. Ja, vegan, vegetarisch ist wirklich ein ganz großes Thema gerade. Großes Thema.
Ja, ich weiß nicht, kommt das nur so einem vor oder ist das wirklich so? Also es ist Leute, die sich wirklich vegan ernähren, sind ja einstellige Prozentzahlen noch, ne? Niedrige.
Ich glaube, das sind wie Allzeitveganer. Also wir alle versuchen ja weniger Fleisch zu essen.
Ja,
und ich unterscheide, also ich persönlich jetzt gar nicht so streng zwischen vegetarisch und vegan. Also ich will eher pflanzenbasiert essen. Sagen wir mal, 2/3 dessen, was ich selber koche, ist eben ohne Fleisch oder sogar mehr. Und das beobachte ich auch allgemein. Insofern, diese 1%, die stimmen, glaube ich, immer noch von Menschen, die sich ganz streng vegan ernähren. Aber
so sehr religiös. Ne?
Ja, das Interesse ist tatsächlich sehr viel breiter und populärer. Auch aus Rücksicht auf den Planeten.
Ja.
Gibt es denn auch einen Autor oder Autorin bei Ihnen, die noch ungerechtfertigterweise unterm Radar fliegen, wo sie sich mehr erhofft hätten und wo es irgendwie das noch nicht gezündet hat. Gibt es sowas? Wenn nicht, ist auch egal.
Also nicht direkt unterm Radar, aber würde ich mir noch mehr wünschen, das ist die Claudia Roden mit ihrer Mittelmeerküche. Ich glaube,
fantastisch. Auch. Einer meiner Lieblingsbücher.
Ja, danke, das haben wir gemeinsam. Ja, ich auch. Es ist schön, aber es ist auch eine ganz besondere Frau, die Claudia Roden.
Das glaube ich.
Ich habe sie in London besucht vor ein paar Monaten. Sie hat tatsächlich für mich gekocht, also auch aus dem Buch. Die ist Mitte 80 und hat einfach den ganzen Mittelmeerraum besucht und Rezepte gesammelt und ist eine ganz multikulturelle, offene, wahnsinnig sympathische, bezaubernde und kluge Frau. Also,
ja, extrem spannende Vita, viel erlebt.
Ja,
Und für ihre Zeit damals sehr, sehr progressiv auch schon gewesen.
Ja, genau. Ja. Also auch in ihrem Leben als Frau, die in Kairo geboren ist und in dieser Gesellschaft aufgewachsen ist. Die zweite, für die ich mir mehr wünsche, ist die Olia Hercules mit ihrer Sommerküche. Also sie ist ja Ukrainerin. Ich habe ihr erstes Buch Mamushka vor circa sieben Jahren verlegt. Das haben wir jetzt neu aufgelegt, also auch als Spendenaktion, als der Krieg angefangen hat. Und dieses Buch Sommerküche ist im Grunde, sie bewahrt damit diese ländlichen Küchen in der Ukraine, also auch in den Regionen, von denen jetzt eben viele zerstört sind. Es ist ein bisschen Nostalgiebuch, es ist aber ein kulinarisch sehr interessantes Buch gleichzeitig, weil das Thema Fermentieren dort Tradition hat. Also es kommt viel von den Just-In-Themen sind in dieser traditionellen Küche immer da gewesen. Ja. Und außerdem ist es sehr, sehr schön gemacht und erzählt eben sehr schön die Geschichte dieser ländlichen Regionen.
Aber ich hab mal grundsätzlich eine Frage. Sie haben mal in einem Interview gesagt, das war zur Corona-Zeit vor 3 Jahren. Das war ein Jahr, in dem sich gezeigt hat, wie wichtig Bücher gerade sind. Glauben Sie auch, dass wir gelernt haben, also ich nicht, aber viele da draußen haben gelernt, gerade in der Corona-Zeit, sich mehr mit dem Essen auseinanderzusetzen. Die Restaurants hatten ja zu, man musste mehr kochen. Und wahrscheinlich meinten sie das deswegen, dass Bücher immer wichtiger wurden, weil die Leute sich tatsächlich dann Kochbücher angeschafft haben. Das war ja auch offen, Büchereien waren ja offen und haben angefangen zu kochen. Aber hat dieser Trend seitdem Bestand? Also merken Sie das auch, dass die Sucht vielleicht auch nach Kochbüchern stets gewachsen ist seit der Zeit?
Vorher schon. Also das war tatsächlich eine stetige Entwicklung, hatte aber einen enormen Ausschlag. Also ich glaube, wir haben eine 20% Steigerung in den Corona-Jahren. Also wir speziell.
Ja.
Das hat uns total überrascht. Also wir mussten auch unsere Nachauflagendisposition völlig neu justieren. Also das hat total überfahren, diese Entwicklung, positiv. Das Wachstum ist jetzt nicht mehr so stark. Also wir sind jetzt gerade knapp noch bei 1%. Mhm. Aber die Steigerung seit 2019, also die ist tatsächlich geblieben. Mhm. Ja, es wächst nicht mehr, aber wir sind auf diesem Plateau immer noch. Und ich denke, insgesamt ist das Interesse an Essen und am selber kochen und auch am Wissen wollen sehr stark gewachsen. Mhm. Nicht bei allen, also auch nicht bei denen, wo man es sich eigentlich wünschen würde, dass sie mehr verstehen, wie wichtig Essen auch für die Gesundheit ist. Aber die Gruppe, die kulinarisch interessiert ist und sich Kochbücher kauft, ja, die ist, die hat man. Und es sind auch die Jungen tatsächlich. Mhm.
Trotz Online-Portalen.
Ja.
Das ist also keine Konkurrenz oder werden Sie auch irgendwann Ihre Bücher online anbieten müssen? Ja. Nein?
Nein. Also wir haben noch nicht mal von allen Kochbüchern E-Books, weil unsere Bücher, also ich denke speziell unsere Bücher auch von der Haptik leben. Mhm. Also wer sich diese Kochbücher kauft, der will was Schönes haben, will sich damit aufs Sofa setzen und der will nicht wieder auf den Bildschirm gucken. Aber wir nutzen natürlich alle alles. Also wenn ich ein Rezept suche für Kürbis-Gnocchi und nicht mehr weiß, in welchem Buch war das jetzt, dann gucke ich das natürlich auch online nach. Aber ich stoße immer an den Punkt, wo ich denke, ist das jetzt verlässlich, dieses Rezept? Das hat dann irgendwelche Bewertungen bekommen. Mhm. Ich weiß nicht, kann ich denen vertrauen oder nicht? Außerdem ist es sehr umständlich. Ich muss jetzt immer die Cookies akzeptieren oder ablehnen oder klicke mich durch drei Bildschirme und viel Werbung, bis ich zum Rezept komme. Da macht ein Kochbuch einfach mehr Spaß. Mhm. Aber es ergänzt sich auch. Ja. Also es ist, wir nutzen alle alles. Ja.
Zum Thema KI. Jetzt gab es letztens das erste Mal ein komplett KI-generiertes Rezeptheft. Mit Rezepten, mit Fotos, mit allem. Ist das ein Thema in Ihrem Verlag? Wie gehen Sie damit um?
Nee, ist überhaupt kein
Thema.
Also wir gucken uns schon an, was man mit KI machen kann. Und ich meine, die Artikel gestern in der Süddeutschen zum Beispiel, die zeigen ja sehr deutlich die Grenzen. Mhm. Und das sehen wir in unseren Tests auch. Aber auf die Idee zu kommen, ein Kochbuch mit KI zu machen, würden wir nicht. Also das widerspricht dem, was wir wollen mit unseren Büchern, so radikal. Ich meine, es ist schon so, zu Ihrer vorigen Frage, das Angebot von Rezepten in den Online-Medien hat sich auf bestimmte Kochbuchpublikationen schon ausgewirkt als Killer, nämlich die Massenmarkt, billigen, schnellen, wenig schönen Bücher, die sind weitgehend verschwunden.
Das stimmt, okay. Ja.
Ja,
das
also
fällt
die
auf,
oft immer so im Eingangsbereich oder vor den Buchhandlungen lagen oder auch so kleine Reihen mit schmalen, preisgünstigen Büchern, die haben wirklich gelitten. Also dieses Angebot ist drastisch reduziert.
Das hatten Sie aber auch nie in Ihrem Verlag.
Nein.
Das haben Sie gar nicht bedient.
Also, ja. Wir haben uns immer entschieden für die Premium-Bücher, die schön waren. Und ich fand es immer eine sehr schöne Entwicklung, dass so traditionelle Produktionswerte wieder bezahlt wurden, auch von den Kunden. Also ein Leinenrücken und Käsebändchen. Und ein schönes Einbandmaterial und eine Tiefprägung und eine Goldfolie. Ja. Claudia Roden hat ja auch so Goldfolie.
Ja.
Und solche Dinge und einfach eine schöne Haptik und eine Wertigkeit, schönes Papier. Also darauf legen die Leute tatsächlich Wert.
Gut, wir kommen allmählich mal zum Schluss. Oder hast du noch was? Brennt dir noch was auf der Zunge?
Mir, ja. Mich würde mal interessieren, was ist denn, abgesehen jetzt von denen, die wir schon besprochen haben, aber was ist denn Ihr Lieblingskochbuch?
Das wäre jetzt auch meine letzte Frage.
Ach, verrückt, oder?
Also, das ist so, wie wenn man eine Mutter fragt, welches ist denn Ihr Lieblingskind?
Ja.
Also, kann es sagen, im Moment koche ich, also ich koche tatsächlich aus der Mittelmeerküche von der Georgia Rodin und auch aus Nistissima von der Georgia Mädchen.
Okay. Das sind die beiden. Das Buch, was ich gerade durcharbeite, vielleicht jetzt in dieser Folge, in der nächsten Folge, wer weiß, wann das kommt, aber das ist ein sehr, 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 sehr schönes Buch geworden, das muss ich wirklich sagen. Wahnsinnig viele Rezepte. Ja. Rein vegan, also, ne, vegetarisch, es ist richtig gut. Es ist richtig gut. Es ist so eine Fastenküche, wo ich mich frage, naja, also Fastenküche, da ist schon ordentlich Geschmack auch trotzdem dabei. Also es ist richtig gut. Richtig gutes Buch. Ja.
Und es ist sehr schön fotografiert. Ja. Und das ist eben auch was ich jetzt im Laufe dieser 23 Jahre meiner Kochbuchzeit sehr verändert hat, ist der Stil der Fotografie. Mhm. Also nicht nur die Haptik und Optik der Bücher. Wir drucken jetzt nicht mehr auf glänzendem Papier, sondern sehr gerne auf offenem, mattem Papier. Und die Bildästhetik hat sich sehr gewandelt. Und ich finde, Nistissima ist eben so ein Beispiel für die neue Bildsprache, für den Umgang mit Licht, eine Farbigkeit. Und das passt zu dem Thema sehr gut. Also wir versuchen für jeden Autor den richtigen Ton und den richtigen Stil zu finden, also was Layout angeht, was Schrift angeht, also die Wahl der Schriften und auch die Haptik. Und natürlich das dann auch so zu machen, dass die den Autor mögen, auch finden, das ist das richtige Preis-Leistungs-Verhältnis. Also ich denke, das ist so ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wenn man Kochbücher entwickelt.
Ja. Toll, super. Schön. Vielen Dank, Frau Schlitzer. Ja. Es war ein sehr schönes Gespräch, hat mir großen Spaß gemacht. Sehr vielen Dank für Ihre Zeit.
Mir auch. Ja.
Dankeschön.
Corona, großes Thema. Da sind ja eine Menge Bücher entstanden. Mhm. Letztlich auch mein, was ich heute mitgebracht habe.
Letztendlich ist ja dieser Podcast auch ein Stück weit daraus entstanden. Das war ja direkt nach Lockdown, waren wir in einem Restaurant, wo man auch mal wieder essen gehen konnte. Das war ja kurz danach eigentlich.
Mhm. Das Sahila war es.
Das ist richtig.
Da nein, das war die Messebar
nebenan. Die Messebar
im Sahila. Von der Julia Komp
hier in Köln. Ja. Grüße gehen raus.
Ja, Grüße gehen raus. Wir waren lange nicht mehr da, ne? Müssen wir nochmal machen.
Wir haben sie jetzt gesehen bei den Fine Food Days.
Ja, genau. Das ist schon ein bisschen was hier.
Und jetzt da wieder, muss man ja, da muss man auch sagen, das Gericht, was sie gemacht hat bei den Fine Food Days, war außerordentlich großartig.
Ja, es hat übrigens gewonnen. Hast du es mitbekommen?
Nein, das habe ich nicht mitbekommen. Ja, wirklich, genau. Ach, guck, siehst du?
Es wurde bewertet, also Fine Food Days ist ein Festival in Köln über die ortsansässigen, ich sag mal, Spitzenköche oder Spitzenrestaurants, die da mitmachen wollen.
Die sich präsentieren wollen mit einem Gericht.
In zwei Wochen gibt es ganz viele Veranstaltungen und wir sind regelmäßig bei der Eingangsveranstaltung dabei. Das ist die große.
Wir werden eingeladen mit rotem Teppich. Wir bekommen auch den Sekt.
Das ist natürlich nicht. Nein, das ist die Küchenparty Deluxe.
Ja.
Ne, da sind alle, die präsentieren sich mit einem Gericht und dann kann man idealerweise bei schönem Wetter draußen von Stand zu Stand wandeln und sich ordentlich den Wanst mit feinen Gerichten vollschlagen.
So. Es waren dieses Mal nicht so viele gute Gerichte, möchte ich mal sagen. Damit nenne ich ja niemanden, aber es war viel nicht lecker.
Ja, oder so durchschnittlich.
So, es war so, wo ist das? Ach, aber was, das Tomate, Mozzarella finde ich jetzt, wenn mich damit noch jemand reißen möchte. Ne?
Es war trotzdem, ist es eine sehr tolle Veranstaltung. Und wer im Sommer in Köln ist, irgendwo in der Nähe und da noch Tickets für kriegt, der Ticketverkauf für nächstes Jahr läuft schon lange.
Verrückt, aber.
Und das ist schnell ausverkauft.
Aber wir haben unsere Einladung ja schon längst. Wir sind ja dabei.
Ja, so.
Mittendrin statt nur
aber
dabei.
Aber ich wollte nur mal kurz sagen, was es ist. Und Julia kommt, das Gericht, die hat auch nur was Vegetarisches, hatten viele diesmal.
Ja.
Die hatte nur quasi eine Tomate. Mhm. Eine kleine Tomate.
Aber das war Geschmack in die Fresse.
Unfassbar gut.
Ja. Unfassbar, ja.
Gut, aber wir waren beim Lockdown, wir waren bei Corona. Wir haben demnächst auch noch andere Bücher, die im Lockdown entstanden sind. Mhm. Ne? Immer noch hat man mit Lockdown-Projekten zu tun. Das ist lustig, ne? Das hat Halt nach. Mhm. So. Aber das müssen wir alles nicht nochmal erleben.
Ne?
Nee.
Hoffentlich. Man weiß es nicht.
Man weiß es nicht.
So, was wir noch alles erleben müssen.
Ja.
Wow.
So.
Also alle Links zur Folge findet ihr übrigens in den Shownotes und unter kochbuchcheck.de. Ja. Da auch ein paar Rezepte, viele Rezepte aus den Büchern, die wir vorgestellt haben. Mhm. Auf Insta und Facebook findet man uns auch unter Kochbuchcheck.
Ja.
So, und wir freuen uns natürlich über eure Nachrichten.
Ja.
Sagen Tschüss.
Ja, tschö und adieu.
Ja.
Und?
Und?
Immer lecker bleiben.
So ist's.
Na?
So. So ist's. Ja.
Patrick.
Ja.
Wunderbar.
Ja, das ist doch toll. Jetzt bist du zum Essen eingeladen in Holland.
Ja, sehr schön.
Oder?
Vegan.
Vegan.
Das gibt es noch
heute Abend. Bei mir heute Abend gibt es nicht vegan.